Wir haben ja vorher schon gehört, diese generativen KI-Systeme sind wie Riesenstaubsauger, die saugen alles auf, nach unklaren Regeln, nach verschiedenen Modellen, bilden sich auch selbst fort und weiter, trainieren sich gegenseitig, ja, gibt es auch wunderbare Modelle. Und dann haben wir die Blockchain. Die Blockchain-Technologie ist so wie ein Hüter, ein unveränderbarer Hüter der Daten, die sie schützt.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz. Herzlich willkommen. Ja, die meisten meiner Zuhörer wissen das ja schon. Ich bin Bühnenredner, Vortragsredner. Also ich bin wie ChatGPT. Wenn mir jemand eine Frage stellt, dann fällt mir immer eine Antwort ein. Und von der glaube ich dann auch, dass sie stimmt. Ob ich es genau weiß, ja, ich sage das dann heute auch dazu. Wer ChatGPT oder die Kollegen verwendet, der hat bestimmt schon den Disclaimer gelesen. Es muss nicht stimmen, was generiert wird. So sichern sich diese Firmen auch ab. Die außergewöhnliche Leistung der generativen Chatbots liegt auch gar nicht so sehr in der Wahrheit, sondern in der Fähigkeit zu formulieren. Und das ist nur konsequent. Zuerst kam die Rechtschreibkontrolle, dann die Grammatikprüfung und jetzt kommt eben die Formulierung mit dazu. Was noch offen ist, ist die Wahrheit. Wo und wann ich zum Beispiel, also Christoph Holz, geboren ist, das steht in meinem Facebook-Profil, falls es nicht manipuliert wurde. Und ganz ehrlich, ich habe dann schon mal Geburtstagsgrüße zum falschen Zeitpunkt bekommen und dann habe ich es halt wieder gerichtet. Quellenangabe ist nur so gut wie die Zuverlässigkeit einer Quelle oder wie gut sie vor Manipulationen geschützt ist zumindest. Wie kann man das lösen? Mein Gast ist heute der Thomas Zwachte. Er ist Wirtschaftspsychologe und ehemaliger Topmanager bei Hofer Aldi Süd mit einem ganz fundierten Wissen im Bereich KI und digitalen Authentizitätssystemen. Seine Masterarbeit an der Privatuni in Seeburg, da ging es um die Rolle der generativen KI und Blockchain-Technologie für digitale Authentizität. Er erforscht die Auswirkungen auf Vertrauen und Transparenz im digitalen Raum. Thomas, herzlich willkommen.
Hallo Christoph, liebe Hörer, herzlich willkommen. Danke für die nette Vorstellung. Ja, du hast das wirklich auf den Punkt gebracht. Es geht hier um eine ganz, ganz spannende Frage, die, glaube ich, die meisten von uns, die meisten Menschen, die diese Systeme benutzen, sich gar nicht stellen oder auch gar nicht gestellt bekommen, nämlich die Frage, stimmt das überhaupt, was ich hier ausgeworfen bekomme, was mir formuliert wird, was mir gezeichnet wird? Und man kann dieses stimmt das dann später auch nochmal in zwei Teilbereiche unterteilen. Kurz angeteasert, ja, die Frage, ist es richtig? Und die zweite Frage, wie schaut's mit Urheberrecht, mit der Herkunft aus zu all diesen Dingen? Und ich glaube, dass das eine sehr spannende, eine sehr brennende Frage ist, die mich dann auch am Ende meines Wirtschaftspsychologiestudiums in diese Richtung gebracht hat, nämlich zu forschen, wie denkt so generative KI und wie können wir als Menschen das Ganze auch ein bisschen kontrollieren, begleiten, dass es für uns stimmt und dass es uns nicht in eine Richtung geht oder davon galoppiert, die dann negativ ist, ja, und vor der man vielleicht einen gewissen Respekt, Vertrauensverlust bis hin zur Angst hat. Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig und damit habe ich mich beschäftigt und dem weiterführen immer wieder mit der Frage, ja, wann vertraut der Mensch, wann vertrauen wir den Systemen, wo wir es eigentlich augenscheinlich nicht prüfen können.
Ja, also bisher, der interessierte Wahrheitssucher hat sich früher mehrere Zeitungen gelesen und hat in verschiedenen Zeitungen verschiedene Meinungen. Interessanterweise waren sich die Journalisten nicht einig über das, was stimmt, zumindest nicht in ihren Interpretationen. Und dann ist Google gekommen, 10 Suchergebnisse, super relevant, die hat man sich nur durchlesen müssen. Jetzt denkt man sich schon wieder 10 Suchergebnisse, jetzt muss ich mir die wieder alle durchlesen. GPT liefert ja sofort die Antwort. Warum ist eigentlich das, was GPT ausliefert, das müsste eigentlich ganz leicht sein, warum kann das manchmal falsch sein? Warum gibt es überhaupt so Halluzinationen?
Nein, der Begriff Halluzinationen deutet ja schon auf etwas Menschennahes, etwas Menschliches, auf ein humanes Verhalten hin. Und auch der Punkt, warum wirft der jetzt nur ein Ergebnis aus, ja, ist ja auch menschlich. Ja, menschlicher als Google, hunderttausende Hits. Kein Mensch kann so viel Hits auswerfen. Und darin liegt auch die richtige Balance. Ja, ich bekomme ein Ergebnis und dann muss ich schauen, stimmt es? Und auf deine Frage, warum kann der diese Halluzinationen haben, man spricht in der Wissenschaft auch dann immer ganz gern von den Bias, also den Vorurteilen, irgendwelchen Prägungen, die der hat. Ja, ist alles sehr, sehr menschennah. Passiert er deswegen, oder ist er auch sehr, sehr einfach zu erklären und hat ähnlich wie bei Kindern, bei Jugendlichen, die aufwachsen, mit der Sozialisierung der KI zu tun. Ja, die wird trainiert und die wird geprägt von eigenen Systemen, von anderen Systemen, von Daten, die da hineinfließen. Und ja, so leicht vorstellbar wie beim Kind, das vielleicht im Westen Österreichs aufwächst, das einen anderen Dialekt hat und vielleicht auch mehr in die Berge geht, ja, verglichen zu jemandem, der in Wien ist, der einen anderen Dialekt spricht und vielleicht mehr städtisches Leben.
Oder vielleicht in Hamburg.
Oder in Hamburg, ja. Oder in Paris oder wo auch immer auf der Welt, ist die generative KI, und das ist jetzt neu aus meiner Sicht, und das spielt einfach da eine Rolle, es ist jetzt nicht mehr nur 0-1 EDV Informatik, sondern das ist wirklich selbstlernend, ja, und selbst geprägt. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass die ähnlich wie ein Mensch so überzeugt sind von dem, was sie von sich geben, dass es eigentlich eine Halluzination sein kann im Sinne eines Blödsinns, eines festen Blödsinns. Und das muss nicht immer böse sein. Ja. Das ist dann auch wieder so ein Sonderbereich. Das kann böse sein, das kann schurkenhaft sein. Da gibt es eine super Aussage von dem Joshua Benigo, der ist ja auch ein Guru in dem KI-Bereich, der sogenannten Schurken-KI. Ja. Ich sehe das nicht immer ganz so tragisch. Aber natürlich, ja, es gibt auch hier Absicht. Und es gibt dann einfach den Fehler dabei. Aber der Punkt der Halluzination, Christoph, ist sicher der oder daher rührend, weil es einfach so erzogen ist. Und das ist, glaube ich, das muss man einfach wissen. Und ich sage mal, ein Satz noch dazu, und da kann man dann später auch noch drüber reden. Ich stelle auch immer wieder fest, Schlagwort künstliche Intelligenz. Ja? Jeder glaubt, das ist eine Entwicklung 22 ChatGPT. Ja, gibt es seit den 50er Jahren, aber wir reden jetzt von diesem Subbereich der generativen KI, die ja sprachbasiert, diese Large Language Models, entsteht und deswegen auch so menschennah ist und deswegen auch so anders und deswegen auch so relevant für uns jetzt für die nächsten Jahre, weil der macht mehr, als wir glauben. Und deswegen ist ja wichtig, dass er im Intro gesagt, generative KI ist mehr als nur die Maschine kann etwas.
Ja, also da stecken ja keine fixen Regeln mehr dahinter, die man überprüfen kann, sondern kommen Daten rein und wer auch immer die Daten auswählt, hat natürlich einen Einfluss darauf. Also ob das in Österreich trainiert ist oder in Deutschland oder in den USA, hat einen großen, macht einen sehr großen Unterschied. Und dann macht es natürlich Statistik. Es nimmt halt das, was am wahrscheinlichsten ist. Und wenn es mehr Quellen gibt, die eben etwas Falsches wiedergeben, wie die was Richtiges wiedergeben, dann hat die KI gar keine Möglichkeit, das zu unterscheiden. Sie nimmt halt das, was ihr wahrscheinlicher vorkommt. Jetzt gibt es aber eben Lösungen dazu. Man könnte, wenn ich jetzt die KI frage, welche Bücher habe ich geschrieben, dann schaut es da relativ düster aus, noch ein dunkler Fleck in meiner Biografie. Ich schreibe sehr viele Artikel, ich schreibe sehr viele Buchbeiträge, aber so ein eigenes Buch fehlt mir noch. Trotzdem wirft die KI da Bücher aus, ja, weil Leute wie ich Bücher geschrieben haben und nimmt halt da einfach welche her. Wie könnte man jetzt das lösen, dass mein Geburtsdatum, dass meine Literaturliste, dass meine Bildung, was ich gemacht habe, ich persönlich, dass die KI wirklich wissen kann, dass das, was sie ausgibt, auch stimmt?
Ja, ich sage jetzt mal ganz, ganz schnell das Wort und der Technologie, das ist die Blockchain-Technologie, die ich dann auch versuche zu erklären, weil die Blockchain-Technologie ist sowas wie ein Hüter, ein unveränderbarer Hüter der Daten, die sie schützt, ja, oder die sie begleitet oder die damit verbunden sind. Und ich bringe auch ganz gern den Vergleich zum Menschen, ja, weil grundsätzlich als Wirtschaftspsychologe geht es ja um das Menschliche und um Verhaltensweisen. Das sind so Autoritäten, ja, die dann unveränderbar, vielleicht wie wirklich ein guter Lehrer oder eine gute Person, die in der Öffentlichkeit steht, ein Vorgesetzter, die unveränderlich nach gleichen Regeln gewisse Dinge immer gleich beurteilen. Ja, und nicht nur zum eigenen Vorteil und nicht nur, weil es vielleicht gerade opportun ist. Und wir haben ja vorher schon gehört, diese generativen KI-Systeme sind wie Riesenstaubsauger, die saugen alles auf, nach unklaren Regeln, nach verschiedenen Modellen, bilden sich auch selbst fort und weiter, trainieren sich gegenseitig, ja, gibt es auch wunderbare Modelle. Und dann haben wir die Blockchain. Die Blockchain. Kurzer Step in mein vergangenes Leben. Irgendwann einmal sitze ich im Büro, gehe da Mittagessen, dann Gespräch. Jetzt kommt die Kryptowährung auf Blockchain-Basis. So ein 6, 7, das müssen wir kaufen, Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch relativ lange nichts zum Anfangen gewusst mit der Technologie, mit der Kryptowährung. Wollte sie und ich habe sie auch nicht gekauft, denn das ist meine persönliche Entscheidung, aber ich habe es auch nicht verstanden. Und jetzt im Rahmen dieses Studiums oder eigentlich im Rahmen der Möglichkeit, eine Masterarbeit zu schreiben bei einem sehr, sehr innovativen Professor, verstehe ich, was da passiert und ich glaube fest daran, dass es uns helfen wird. Ja, also die Blockchain-Technologie ist ja sowas wie ein fixes Baumsystem, eine fixe Kette, die unveränderlich ist für keinen der Beteiligten, die bestätigt, dass etwas so ist, wie es ist, also für eine Währung perfekt geeignet, faktisch besser noch als eine physische Währung, weil wirklich fälschungssicher. Ja, wir kennen alle das Thema von der Währung, da gibt es dann x Sicherheitsmerkmale auf dem Geldschein und ja, das gibt es bei Blockchain auch, aber es ist hundertprozentig sicher. Und um die zwei Welten jetzt zusammenzubringen, muss ich sie natürlich irgendwo verbinden. Ja, so in dieser Vorstellung habe ich hier eine sehr schwarze Welt. Ja, die kann auch sehr dunkel sein oder kann auch viel falsch drinnen sein. Also in der selbst erstellten Wissenswelt der generativen KI. Und die weiße Welt der Blockchain, ja, ist alles richtig, alles gut, die Daten stimmen immer. Auch bekannt als das Blockchain-Oracle-Problem, weil das ist ja so die Verbindung, die Schnittstelle, wie löse ich das jetzt wieder, wie verbinde ich die zusammen? Und da gibt es mittlerweile diverse, kann dann auch ein bisschen was erzählen drüber, Systeme und Möglichkeiten. Und so geht das.
Ja, also die Blockchain kann man sich ja auch irgendwie vorstellen wie so ein Plexiglas-Block, oder? Wenn was aufgeschrieben ist, eine Notiz, ein Vertrag wird in das Plexiglas eingegossen, kann jeder anschauen, aber es kann niemand mehr ändern. Außer er verwendet wahnsinnig viel Energie, also man könnte versuchen, sie zu ändern, aber man kriegt vorher eine Stromrechnung, an der man pleite geht. Also man kann sich wirklich nach allen menschlichen Ermessen darauf verlassen, dass das, was man quasi in diesem Plexiglas-Block eingegossen sieht, dass das auch wirklich stimmt, dass das niemand mehr verändert hat. Das hat auch Nachteile. Ja, also es bleibt ewig da drin, da kann man nichts mehr tun. Und wenn man mal einen Blödsinn gesagt hat und der ist per Blockchain zertifiziert, das bleibt auf ewig erhalten, das verschwindet auch nicht. Aber es kann eben auch, selbst von einer mächtigen KI, die ungeheure Datenleistungen hat und ungeheure Manipulationsleistungen hat, selbst wenn sie böse ist, sie kann das nicht mehr ändern. Und wenn sie auf dieser Basis trainiert wird, wenn sie darüber Aussagen macht, dann können wir uns auch wirklich darauf verlassen. Also wenn ich als Christoph Holz das zertifiziert habe und gesagt habe, das bin ich da und das ist meine Geburtsurkunde und das ist mein Diplomzeugnis und das sind meine Zitate, die man von mir verwenden kann, ja, dann kann jeder, der eine KI-Aussage hat, die KI auch eine andere KI fragen und sagen, prüf mir das bitte. Und dann schaut die KI in der Blockchain nach und dann kann sie mit gutem Gewissen sagen, das passt so.
Ja. Absolut, auch super dargestellt, Christoph, einmal pointiert. Gefällt mir auch gut, dein Beispiel, ja, mit dem Plexiglas, weil das ist noch transparenter, ja. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, weil ich möchte ein Bewusstes immer einbringen, ja, jetzt auch in meiner neuen Rolle, das Vertrauen der Menschen. Ja, die vertrauen ja dem grundsätzlich, was ausgeworfen wird auf ChatGPT, ja, oder ich sag mal von Midjourney ein Bild, das gezeichnet wird, ja, oder von DALL-E auch ein Bild, das gezeichnet wird, das ist so, ja, fast so man nimmt das so hin, weil es so ist und weil es so überzeugend ist.
Es,
ja,
schaut so realitätsnah aus.
Ja. Genau, richtig ist. Aber wie es dazu gekommen ist, muss man schon klären, versuchen zu klären. Und da sind die Blockchain-Technologie, die man dann natürlich adaptieren muss, anpassen muss. Da gibt es dann wieder Plattformen, da gibt es wieder Vermittler, die das dann können in der Kunstszene, bei Dokumenten, bei ja, ich sag mal, auch Inhalten, die generiert worden sind. Das sind natürlich dann Brücken. Ja, das sind dann auch, wie vorher das Wort Oracle gefallen worden ist, Lösungen. Und überall und wahrscheinlich selbst bei Blockchains mit ganz, ganz viel Kraft kann man. Ja, man kann auch dort mit ganz, ganz viel Kraft. Aber es ist halt, ich würde mal sagen, ein Sicherungssystem, das halt einer Währung entspricht oder irgendwas Offiziellen, einem staatlichen, in das man grundsätzlich Vertrauen und Glaube haben sollte. Ja,
also man kann sich darauf verlassen, dass das, was da drin steht, von dem zertifiziert wurde, der es reingeschrieben hat. Wenn ich natürlich, bevor ich da mein Zeugnis hochlade, ja, und quasi zertifiziere, wenn ich da die Noten ausgebessert habe, also der Wahrheit muss es noch nicht entsprechen, das, was da drin ist, aber ich weiß zumindest, ich habe es unterschrieben, ich stehe zumindest mit meinem Wort, und die Technische Universität München macht das vielleicht irgendwann und wird all diese Zeugnisse, all diese Diplomabschlüsse oder deine Universität wird irgendwann einmal die Abschlüsse zur Verfügung stellen. Das heißt, die KI kann dann, wenn du es freigibst, ja, kann dann prüfen, ist es wirklich eine Masterarbeit bei der Privatuniversität Seeburg gewesen oder eben nicht. Ja, da kann man das dort nachschauen, man kann beim Standesamt nachschauen, ist es wirklich das richtige Datum. Natürlich könnte bei der Eintragung von meinem Geburtsdatum ein Fehler passiert sein. Ja, aber den hätte man hoffentlich längst korrigiert. Also es wird einfach viel leichter überprüfbar, stimmt das? Ja, wenn es keine Informationen auf der Blockchain gibt, auf die ich mich eben viel, viel mehr verlassen kann, dann bleibt es immer noch schwierig. Ja, und das scheint ja ein großes Problem in unserer Gesellschaft geworden zu sein. Vertrauen wir? Wem sollen wir eigentlich noch vertrauen? Ja, wir haben jetzt gerade einen amerikanischen Wahlkampf gesehen. Dort ist, also ich glaube, es hat noch nie so viele Lügen gegeben wie in diesem Wahlkampf, von allen Seiten, muss man sagen. Ja, manche ein bisschen mehr, aber manche nicht wesentlich weniger. Aus deiner Sicht als Wirtschaftspsychologe, was macht denn das mit der Gesellschaft, wenn man sich nicht mehr vertraut?
Ja, das ist natürlich die Kernfrage. Ja, mich kurz zum Wahlkampf noch retour. Also ich habe ja meine Arbeit im Frühjahr geschrieben und bis in den Sommer rein und habe da auch mehrere Fake-Bilder gefunden. Donald Trump unter schwarzen Wählern. Ja, also die BBC hat das aufgegriffen, gibt es einige Berichte dazu. Und das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, weil wir wissen es nicht, was es mit den Menschen macht. Ich habe es gelesen, Fake-Artikel, das Foto, ja, habe es auch verwendet, immer wieder mal da als Beispiel, als negatives Beispiel von Unwahrheit, weil es gab das nicht. Ich glaube ganz ehrlich, es macht leider mit den Menschen etwas und es macht auch nicht unbedingt etwas Gutes mit ihnen, weil es verändert ihre Denkweise, sie glauben diesen Dingen und damit ist man auch irgendwo sehr nahe halt in Fake News, Deepfake, ja, wie das alles heißt, dass Meinungen, dass Politik, dass auch Ergebnisse von Wahlen verändern kann. Und ich möchte dazu wieder ein bisschen aus der wissenschaftlichen Sicht sagen, man kann mittlerweile relativ gut die Akzeptanz von Technologie mit diesem Technology Acceptance Modell DAM messen. Ja, also wie akzeptiere ich Technologie? Egal was, Smartphone, Computer, Smart Watch, was auch immer. Ja, Was aber noch, und deswegen auch meine Arbeit und meine Beschäftigung mit dem Thema, was aber noch ein bisschen wenig greifbar ist, ist dort, wo die Menschen eigentlich vertrauen. Das heißt, ich messe sie vertrauen, weil es ist ja irgendwo im Internet, auf einem Medium gewesen, in der Posting. Aber es ist falsch. So. Und da glaube ich, da gibt es durchaus noch, so wie man in der Wissenschaft davon spricht, ein bisschen eine Forschungslücke und einen Forschungsbedarf. Weil ich forsche eigentlich in einem Feld, das muss ich erst finden. Weil ich weiß ja jetzt theoretisch nicht, wo es falsch ist, sondern muss genau dort hinein, das kann man testen. Ja. Aber ich muss vor allem die Langfristperspektive mir anschauen, was macht es mit uns Menschen. Und jetzt bin ich wieder zurück bei meinem Thema und bei den bei dem Streben, bei dem Versuch danach, je besser ich die Leute ausbilde, je besser ich die Leute auch darauf hinbringe, dass sie es erkennen, desto weniger laufen sie Gefahr, dieser falschen Meldung aufzusitzen. Aber wieder zurück zur generativen KI, es ist trügerisch echt. Und weil es so trügerisch echt ist, ja, hat so einen Wert, wie wenn die Nachbarin oder der Nachbar dir etwas empfiehlt. Ja, mit so einem richtigen Schulterklopfen, kannst du kaufen. Und ähnliche Situationen haben wir hier, weil das, was wir teilweise alle, glaube ich, erleben in unserem Tagesgeschäft, dass wir irgendein SMS kriegen mit einem Paket oder von Online-Handel, du hast bestellt oder du sollst, du musst, ist es so, ich sag mal, so offensichtlich schlecht. Ja, da kann man hineinfallen, aber da sind, glaube ich, die Menschen schon drauf eingestellt. Bei der generativen KI wird es noch schwieriger, verdammt schwieriger. Und leider, Christoph, das muss ich schon sagen, müssen wir hier auch noch einiges tun. Nämlich, da sind wir beim Gesetzgeber, bei Plattformen, bei einfach einer Industrieinitiative auch, es zu vermeiden, es zu verhindern. Und auf der anderen Seite auch Jugendliche, Erwachsene, auch, ich sag mal, Menschen bis ins hohe Alter zu bilden und auch Informationen zu geben, wie sie damit umgehen und wie sie darüber nachdenken sollten.
Ja. Also meine Mutter hat mich kürzlich angerufen und sagt sie, du, ich habe ja gar kein Paket bestellt. Ich habe jetzt da eine E-Mail von, weiß ich nicht, DHL oder der Post, eine SMS. Ja, habe ich gesagt, bitte tu es sofort löschen. Die schicken sowas nicht und du kannst dann genau nachschauen, dann steht da dhl.xy, irgendeine schräge Domain, die sich die halt gekrallt haben. Ich kriege so viele Online-Bestellungen, ja, also die Gefahr ist schon da, ja, dann schaue ich mir, ist das die richtige Telefonnummer und, alles sehr mühsam. Bei solchen Fake-Bildern, ja, also es hat ja damals auch Bilder von Donald Trump gegeben, wie er angeblich von der Polizei verhaftet worden ist, ja, oder eben Bilder mit schwarzen Wählern, die den anderen schwarzen Wählern das Gefühl geben soll, ja, da gibt es ja welche, die finden den okay, ja, und das scheint ja auch funktioniert zu haben, Stimmung zu machen gegen Menschen mit Geschlechtsdysphorie, die also ihr Geschlecht wechseln wollen oder das Gefühl haben, im falschen Körper zu sein, die sind sicher nicht zu beneiden. Ja, auf deren Rücken dann an Wahlkampf auszutragen und jede Menge falsche Informationen zu verbreiten, das ist dann richtig dramatisch. Andererseits, wenn wir jetzt diesen Plattformen die Verantwortung übergeben, ja, es gibt ein ziemlich schräges Beispiel von bei GPT-3, Problemschwangerschaft gibt es auch, was tragisch ist, aber der Schwangerschaftsabbruch ist eine Option. Wenn man GPT-4 fragt unter bestimmten Bedingungen, ist nicht immer leicht nachzuvollziehen, aber oder zu reproduzieren, aber im Normalfall sagt GPT-4, kommt der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr vor. Das heißt, auch diese Plattformen sind ja nicht der Wahrheit verpflichtet, sondern ihrem eigenen wirtschaftlichen Überleben. Und in den europäischen Medien wird der Donald Trump grundsätzlich negativ dargestellt. Offensichtlich sieht das mehr als die Hälfte der Amerikaner, die zur Wahl gegangen sind, eben anders. Ja. Also ganz stimmen kann auch diese Wahrheit nicht. Ja, das Wahrheit ist ja so ein bisschen die intrasubjektive Wahrheit, also das, was wir zwischen uns ausmachen, da steckt halt viel Einschätzung dabei. Ja, ist dieser Politiker jetzt ein Faschist oder hat er nur herabwürdigende Also hat er Menschen mit Tieren verglichen, ja, reicht es, hat er, ja, offensichtlich, reicht es, um ihn, um diese Herabwürdigung, um ihn als Faschisten zu bezeichnen? Die einen würden sagen ja, die anderen würden sagen nein. Also diese Frage der Aushandlung, ja, zwischen uns in der Gesellschaft, die macht es sehr schwierig. Es gibt diese genaue Wahrheit, ja, in den intrasubjektiven Dingen gibt es nicht. Und was wir ja wollen, ist Vertrauen, also Ordnung in unserer Gesellschaft. Und die alte Gesellschaft, ja, da hat jeder an Gott geglaubt, da hat die Kirche gesagt, wo es lang geht, ja, da war das Vertrauen am höchsten, weil wir nicht an die Wahrheit geglaubt haben, sondern an gute Geschichten.
Ja. Und da, Christoph, auch das war natürlich jetzt auf einer bisschen weg von der Technik, ja, weg von der generativen KI, ein sehr ja, hohe, aber relevante Ebene, womit sich die Menschen auch beschäftigen müssen bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Ja, hier geht es ja vor allem darum, was ist denn moralisch und ethisch und im Sinne der Gesetze richtig. Ja, wir haben, also es ist immer so ein Stufenaufbau, so ist die Moral, die Ethik ist die Lehre von der Moral und dann gibt es die Gesetze. Das ist in den meisten Ländern geregelt. Man darf nicht, keine Diskussion. Ja, also abgesehen davon, wenn man natürlich eine andere Meinung hat dazu. Jetzt kommen wir in die Welt der künstlichen Intelligenz, wo ja vieles nicht durch Gesetze geregelt ist. Ja, und ich meine, das beste Beispiel dafür ist natürlich das autonome Fahren bei den Fahrzeugen. Wie entscheiden die Dinge jetzt? Ja, ich glaube, alle von uns kennen die Autonomous Machine, diesen Generator, wo man sein Verhalten testen kann, verglichen zu anderen, wie verhalten sich Asiaten, wie verhalten sich Amerikaner, also wer stirbt, ja, die Frau, das Kind.
Also wenn der Unfall vermeidbar ist, was ist diese Autonomous Machine, was kann man da machen, kann man sich da anmelden?
Es geht, die Autonomous Machine ist im Prinzip eine Plattform, du musst dich gar nicht anmelden, du kannst testen, wie du bei, glaube ich, 13 oder 14 Bildern entscheiden würdest, ja. Du bist sozusagen der Lenker des Fahrzeuges und kannst immer entscheiden, und sehr oft gibt's sogenannte Dilemma-Situationen. Ja, Dilemma ist, wo es keine gute Lösung gibt. A, nicht gute Lösung, B, nicht gute Lösung. Und du musst entscheiden, ja. Und du kannst jetzt zum Beispiel entscheiden, biege ich links ab und fahre in drei Kinder hinein mit der Wahrscheinlichkeit, dass die sterben, ja? Oder fahre ich gerade und es stirbt ein Pensionist oder es sterben 5 Pensionisten. Und das ist insofern so ein Beispiel, ein schönes Beispiel, die Autonomous Machine, weil sie auch ein bisschen widerspiegelt das, was du auch gesagt hast. Wir sind ja alle geprägt, sozialisiert, ja? Asiaten entscheiden anders über Tiere als Westeuropäer und selbst Amerikaner. Ja, sieht man dann auch. Wie habe ich entschieden? Verglichen zu anderen Kulturen, wenn die Menschen sich dort einordnen. Und das ist auch ein neuer Raum, weil ja hier Programmierer beziehungsweise die Ersteller dieser KI oder die KI selbst sich Regeln gibt. Und wenn es ChatGPT das auswirft, so Schwangerschaftsabbruch, das ist ein gutes Beispiel. Dann könnte
oder,
das bewusst oder eben
nicht.
So sein. Ja, oder nicht, ja. Oder es hat sich selbst, oder das System hat sich selbst dazu gebildet. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch zu verstehen. Und ich vergleiche das auch gern mit, ich sag mal, der Erziehung meiner Kinder oder Erziehung von Jugendlichen. Ähnlich ist das auch mit der generativen KI. Und da müssen wir auch uns Sorge tragen dafür, dass das auch entsprechend funktioniert.
Ja. Ja. Spannend, was da noch auf uns zukommt. Zu dir persönlich. Ja, du hast dich ja neu erfunden. Du hast, wenn ich mich korrigiere, mich bei Hofer ja die Hoferreisen mit aufgebaut, warst dort zentral verantwortlich. Ein sehr anspruchsvoller, stressiger Job. Jetzt hast du dich komplett neu erfunden. Warum eigentlich?
Es war einfach notwendig, ja. Und ich habe es nicht ganz so geplant. Das Leben hat mich dazu gebracht. Aber ich bin sehr froh darüber und auch sehr stolz auf mich. Und das ist jetzt auch eine gute Klammer, neu erfunden. Ja. Ich habe als Jugendlicher in Graz aufgewachsen, in der Steiermark südlich in Österreich, und habe dort auch maturiert in Informatik. Ja, die haben mich damals schon sehr früh entschieden, mein Berufsleben Betriebswirtschaftslehre einzuschlagen und nicht in Informatik zu bleiben, weil ich sehr gerne auch mit Menschen, mit Personen arbeite, dann auch Führungskraft war und auch das immer sehr genossen habe. Bin aber immer sehr IT-affin geblieben und ja, war dann einfach an der Zeit, das hinter mir zu lassen und hat mir auch viel Substanz und auch Kraft gekostet und bin also froh, dass ich dann diese Studium der Wirtschaftspsychologie gefunden habe, mit dem Gedanken, naja, schauen wir mal, wie sich so die Psychologen mit diesem Verhalten der Menschen beschäftigen. Muss man dazu sagen, die Betriebswirtschaftslehre ist eine sehr einfache Sache von Zahlen, Daten, Fakten und einfachen Statistiken. Psychologen wiederum haben sehr anfordernde oder fordernde mathematische, statistische Verfahren und erforschen wirklich fundiert, statistisch nachvollziehbar mit diversesten Werten und Fragebogen Verhalten. Ja, es ist kein Zufall, was da rauskommt, vor allem in der quantitativen Forschung. Und bin natürlich dann dort, und jetzt spanne ich ein bisschen den Bogen zu KI, irgendwann war das Thema, schreibt doch eine Masterarbeit. Und da war ich sehr stark bei Führung. Ich habe dann auch nochmal Personalpsychologie gemacht und dann haben wir gedacht, ja, ich könnte ja schreiben über künstliche Intelligenz und Führung oder wie vertraut der Mensch der künstlichen Intelligenz als Vorgesetzten. Da bin ich nicht ganz weitergekommen, ja, das war dann doch irgendwie nicht ganz mehr so meines, aber bin dann eigentlich von dem Thema nicht mehr weggekommen. Und was ich eben sagen wollte, und das ist das Spannende, ich finde das ja jetzt wieder bei der generativen KI, wo es ja auch darum geht, wie verhält sich die denn, wie ist denn die trainiert worden, in Klammern sozialisiert, ja. Und jetzt habe ich mich da sozusagen, wie du es gesagt hast, neu erfunden und auch viel Freude damit und möchte grundsätzlich mit meiner alten Profession, dem Lebensmittel Einzelhandel mit allen Facetten und auch diesem klassischen Führungsverhalten nicht mehr unbedingt in Verbindung kommen, weil es da gibt Grundschwierigkeiten, ja, die das System an sich mit sich bringt und das gibt es da vielleicht weniger oder anders.
Ja, also der Einzelhandel ist ja mit sehr geringen Margen versehen, gerade im Lebensmittelbereich. Das heißt, es herrscht sehr viel Druck. Es gibt hohe Mitarbeiterfluktuation. Es gibt auch einen großen Mitarbeitermangel natürlich. Das ja, verstehe ich gut. Ich habe mich auch aus diesem Bereich der Ökonomie ausgeklinkt. Ich habe jetzt auch keine Mitarbeiter mehr. Das war Unternehmertum könnte ja wunderbar sein, wenn es keine Banken, Mitarbeiter und Kunden gäbe. Ja. Das war für mich der Reiz, mich neu zu erfinden. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast das Studium abgeschlossen. Wirst du weiter forschen? Gehst du in die Beratung?
Also Christoph, ich lasse mir alles offen und ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt, darauf freue ich mich, diese Woche im Schloss Gläsheim eine Sponsion. Das wird einmal gefeiert und genossen. Danke dir. Ich habe schon versucht, mich ein bisschen in der wissenschaftlichen Welt weiter zu bewegen und anzudocken im AI-Bereich. Es ist mir noch nicht gelungen, um ein PhD zu machen, ja, also entweder als Normalstudent oder irgendwo angestellt zu sein. Es ist mir noch nicht gelungen. Ja, also auch zwischen öffentlichen Universitäten bis hin zu Privatuniversitäten hat noch nicht gepasst. Tja. Und beim Rest muss ich sagen, genieße ich das Leben in der Glücklichkeit, finanziell sehr unabhängig zu sein, viel in den Bergen und mit meiner Familie. Und das ist mir auch zukünftig wichtig, mich da nicht zu sehr zeitlich zu binden.
Ja, ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss. Selber sich die Unabhängigkeit zu wahren und auch offen zu sein für eine super spannende Zukunft. Ich denke gerade im KI-Bereich, ja, also da tut sich im Moment so viel und wir werden extrem viel auch auf den Menschen schauen müssen, denn der Mensch, ich glaube, das ist ein humanistisches Weltbild, das wir haben, der Mensch bleibt im Mittelpunkt, der Mensch bleibt das Maß aller Dinge. Wir haben uns ja darüber unterhalten, wie kann man ein bisschen mehr Wahrheit der künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellen, und da ist die Blockchain als korruptionsresistent, manipulationsresistentes System sicher eine spannende, clevere Lösung. Und da werden wir auch sehr viele Anwendungen dafür sehen. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
Christoph, danke. Hat mich sehr gefreut, über meine Masterarbeit, über das inhaltliche Thema sprechen zu können und ja, somit auch meinen ersten Podcast hinter mich zu bringen. Danke dir.
Gratuliere. Servus.
Danke. Servus.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.